Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Tala und Tala, dem Podcast, wo Wirtschaft, Sinn und Ethik gemeinsam betrachtet werden. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und Produzent dieses Podcasts und mit mir ist wie immer hier der Gründer von Tala und Tala und somit auch von der Tala und Tala Konferenz. Hier ist mein Co-Host Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo zusammen.
Ja, du hast uns mal wieder einen Gast eingeladen und wieder mal einen ganz spannenden, der hat ein Auge auf eine ganze Menge Geld, würde ich sagen. Erklär doch mal, wie viel Geld das ist und warum hat er da so ein Auge drauf?
Ja, ich würde sagen, er hat wahrscheinlich sogar zwei Augen drauf, weil Das Stiftungsvermögen der Körperstiftung, dessen Vorstand Dr. Thomas Paulsen ist, den wir heute zu Gast haben bei uns im Podcast, liegt bei über einer halben Milliarde. Oh. Und es ist damit eine der ganz großen Stiftungen in Deutschland und einfach ein sehr spannendes Konstrukt mit dem Unternehmen dabei, mit der Ausrichtung, dass sie sehr viel operativ machen oder eigentlich alles selber operativ machen, über 40 Projekte.
Wahnsinn, ja.
Und er als Vorstand, diese zeigt auch nochmal in unserem Podcast irgendwie schön so auf, dieses Spannungsfeld, also wie sie das auflösen, wie sie das für sich gestalten, ne? Dieses auf der einen Seite das Vermögen sinnvoll zu verwalten und auf der anderen Seite richtig was zu bewirken und sozialen Impact zu kreieren, das zusammenzubringen. Sehr spannend.
Ohne Taler kein Impact, ne? Das macht er auch recht deutlich. Firma dabei heißt ja auch, zu dem Stiftungsvermögen gehört ein großes Unternehmen. Das ist damals von dem Firmengründer der Stiftung dazugeführt worden. Und das ist natürlich, ja, krass, ne? Das ist halt nicht so eine klassische Stiftung, wie wir sie kennen, sondern das ist einfach ein Riesending. Und dementsprechend, ist das auch, gibt's auch Parallelen zu Wirtschaftsunternehmen, würde ich sagen. Also die Stiftung, aber er arbeitet das raus und sagt, ja, aber es ist noch nicht das Gleiche wie ein Wirtschaftsunternehmen, so eine Stiftung. Man muss es schon auch anders führen. Auch ein ganz spannender Punkt, den er beleuchtet hat. Und, was man sagen muss, er kennt ja die Welten ganz gut, kommt aus der Wissenschaft, ist dann zum Taler gegangen, ne? Also war bei der Hypovereinsbank und bei PricewaterhouseCoopers und jetzt halt schon ziemlich lange auch im Stiftungsbereich unterwegs.
Ja, total gut, total spannend. Hört rein.
Viel Spaß.
Herr Paulsen, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wie schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich.
Sie sind Vorstand einer der größten Stiftungen in Deutschland. Was macht Ihre Stiftung? Können Sie dazu uns ein bisschen mit hineinnehmen?
Ja, die Körperstiftung ist eigentlich was Besonderes auch in der deutschen Stiftungslandschaft, weil sie eine der wenigen Stiftungen ist, die operativ arbeitet. Das heißt, wir machen selber Projekte, meistens mit Partnern, selten alleine, aber wir vergeben keine Gelder, wir fördern also nicht Dritte, wir vergeben auch keine Stipendien. Und insofern ist die Stiftung tatsächlich ein bisschen anders wie viele andere Stiftungen, die man so kennt. Was machen wir? Wir haben natürlich den Anspruch, wie andere Stiftungen auch, die Gesellschaft besser zu machen. Das ist auch tatsächlich unser Claim. Und das machen wir auf drei Themenbereichen oder Handlungsfeldern, wie wir das nennen. Das eine ist Handlungsfeld internationale Verständigung. Da geht es also um Frieden, Sicherheit in der Welt, um einen offenen Umgang mit Geschichte. Dann haben wir ein Handlungsfeld lebendige Bürgergesellschaft. Da geht es um den Zusammenhalt, Demokratie in der Gesellschaft. Und als drittes Handlungsfeld Wissen für morgen. Da beschäftigen wir uns mit Fragen Bildung und Wissenschaft.
Wie kommt es zu dieser Konstellation, dass es so eine besondere Stiftung ist? Also dass Sie sagen, wir machen die Projekte lieber selber beziehungsweise mit Partnern?
Ja, das ist eine Entscheidung unseres Stifters, Kurt Körber, der 1959 die Stiftung gegründet hat. Und Körber war ja ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, sehr erfolgreicher Ingenieur und verstand sich selber. Er hat immer gesagt, er möchte Anstifter sein und er möchte nicht einfach ein Mäzen sein, der Geld gibt für gute Zwecke, sondern er möchte selber Dinge anstiften. Und sein erstes Projekt, was er gestartet hat, war 1961 dann der Bergedorfer Gesprächskreis, also ein unabhängiges Gesprächsformat, was also von konfessionellen, politischen und anderen Dingen unabhängig war, wo er über die Zukunft der industriellen Gesellschaft und später dann auch vor allen Dingen Dialog mit dem kommunistischen Osten gepflegt hat. Das zweite Projekt, was er gestartet hat, war dann auch so ganz typisch der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Da hat er sich mit dem damaligen Bundespräsidenten Heinemann zusammengesetzt und die haben sich überlegt, was kann man machen, damit junge Menschen in der Schule lernen, sich offen mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen. Und er hat also sozusagen mit seinen ersten Projekten das schon angelegt, dass die Stiftung selber Projekte macht. Und das steht auch so bei uns in der Satzung.
Wenn man sich die Themen anschaut, dann könnte man ja meinen, Sie hätten damals oder der Herr Körber hätte damals eine Glaskugel gehabt. Ne? Das sind ja Sachen, die aktuell wirklich absolute Relevanz haben und in meinen Augen die wichtigsten Themen gerade sind, die uns umtreiben. Oder nehmen wir das heute falsch wahr, war das früher auch schon irgendwie brandheiß?
Ja, also ich würde sagen, Körber hatte schon ein gutes Gespür für Themen, die wichtig sind in der Gesellschaft oder wichtig werden. Er war natürlich auch super gut vernetzt mit vielen Intellektuellen und Politikerinnen und Politikern. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass natürlich viele Themen fast schon zeitlos sind. Ja, es gibt beim Bergedorfer Gesprächskreis in den 60er Jahren schon Gesprächskreise, die sich beschäftigt haben mit dem Wohl und Wehe der Entwicklungspolitik. Ja, also die Frage, wie macht man eigentlich gute Entwicklungspolitik? Wie viel Selbstständigkeit sollen die Empfängerländer haben? Wie viele Bedingungen stellt man dabei? Kann man vielleicht sogar Schaden anrichten, wenn man die falschen Entscheidungen trifft? Also das ist ein Thema, das ist immer noch heute hochaktuell. Ansonsten ist es ja dann auch so, dass manche Dinge sich im Zeitablauf einfach so stark verändern, dass man auch so Projekte wie den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten modernisieren muss. Aber auch beim Bergedorfer Gesprächskreis gibt es natürlich heute Themen, die sind völlig neu. Die gab es in den 60er und 70er Jahren gar nicht.
Und der Herr Körber hat er damals quasi, Sie haben ja ein amtliches Stiftungskapital, hat er das quasi da auf einen Schlag reingekippt oder wird das irgendwie über die Zeit auch gespeist?
Also die Stiftung in ihrer heutigen Form mit dem heutigen Vermögen, was sie hat, existiert seit 1992. Also er ist 1992 gestorben und hat dann tatsächlich sein gesamtes Vermögen der Stiftung testamentarisch vermacht.
Oh, wow.
Und dazu gehörte eben insbesondere sein Unternehmen, die Körber AG, ein großes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Hamburg, aber auch sein freies Vermögen. Er hatte also verschiedene Immobilien und auch Aktienpakete und solche Dinge. Und das Besondere ist eben, er hat tatsächlich sein gesamtes Vermögen der Stiftung vermacht. Und deswegen sind wir seit 1992 auch hundertprozentige Eigentümerin des Unternehmens und verfügen eben über ein ganz ordentliches, substanzielles Vermögen.
Kommt da auch diese Macher-DNA her? Also dieses, wir stiften an, weil man eben auch so eine Unternehmerstiftung ist?
Ja, also dieses Machergehen, selber machen, operative Projekte machen, kommt tatsächlich von Kurt Körber. Der war einfach jemand, der musste immer jeden Tag irgendwas Neues machen und ich würde sagen, ein Unruhgeist im positiven Sinne. Und ich glaube, der konnte nicht eine Woche lang irgendwo auf der Couch liegen und sich aufs Meer schauen. Daher kommt das einfach, die Stiftung ist eben gewachsen jetzt über viele Jahrzehnte und das prägt dann eben auch so eine Unternehmenskultur, sage ich mal, dass man einfach Dinge auch mal macht. Aber das Besondere ist, dass wir eben, wenn wir dann sehen, das funktioniert, nicht sagen, in 3 Jahren machen wir jetzt wieder was anderes, weil andere Themen kommen, sondern wir versuchen dann schon, Projekte sehr, sehr langfristig zu betreiben, immer wieder zu modernisieren. Bergedorfer Gesprächskreis, wie gesagt, seit 1961, Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten seit 1973, andere Projekte wie den Körberpreis für die europäische Wissenschaft, den gibt es jetzt auch seit 30 Jahren bald. Also es ist, das ist so ein Markenzeichen der Stiftung. Also wir versuchen so nicht so eine Helikoptermentalität, wir landen, wirbeln Staub auf und dann fliegen wir wieder weiter, sondern tatsächlich langfristig strukturell zu arbeiten, was manchmal gar nicht so einfach ist. Man muss die Sachen immer wieder modernisieren und es kommen natürlich auch immer ständig neue Anforderungen, neue Probleme in der Gesellschaft auf einen zu, wo man dann auch den Druck verspürt, darauf zu reagieren und das immer so auszubalancieren, ist in der Praxis gar nicht so einfach, würde ich sagen.
das mit dem Hubschrauber erinnert mich so ein bisschen das Bild auch an sich schlechte Entwicklungshilfe. Die funktioniert ja genauso, ne? Man kommt einmal an, tut Gutes und fliegt gleich wieder weg und dann ist auch egal, sondern das Gegenteil muss ja sein, ne? Dass man wirklich langfristig Projekte verfolgt. Jetzt haben Sie zweimal schon den Bergedorfer Gesprächskreis erwähnt. Ich als Hamburger kann mal sagen, Bergedorf ist ein Stadtteil von Hamburg, ein Korrekt. Eher im Osten gelegen und da sitzt, glaube ich, auch die Körper AG in Bergedorf, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist, glaube ich, groß geworden durch Maschinen zur Zigarettenherstellung. Irgendwie sowas ist, glaube ich, das. Ne? So habe ich das abgespeichert.
Ja und nein. Also die Körber AG sitzt jetzt nicht mehr in Bergedorf. Die sind umgezogen und hat die Zentrale mittlerweile auch in Hamburg. Die sitzen also im Berliner Bogen. Mittlerweile allerdings ist die ehemalige Hauni, heißt jetzt Körber Technology, die sitzen noch in Bergedorf. In der Kurt-Körber-Chaussee und das ist der Unternehmensteil, mit dem Kurt Körber auch am Anfang am erfolgreichsten war, das meiste Geld verdient hat. Die produzieren Maschinen für die Tabakindustrie, also Zigarettenmaschinen. Und das ist lange Zeit das größte Geschäftsfeld der Körber AG gewesen. Mittlerweile hat sich das Unternehmen aber deutlich breiter aufgestellt, weil natürlich das Thema Tabak jetzt kein Thema ist, wo man davon ausgehen kann, dass das ausreicht, um die nächsten 50 oder 100 Jahre als Unternehmen zu bestehen. Also es gibt mittlerweile auch einen sehr erfolgreichen Bereich Pharma und einen sehr erfolgreichen Bereich Logistik. Und die Körber AG gehört mittlerweile auch zu den größten Softwareanbietern in Deutschland.
Ach,
ja, okay. Das weiß man meistens nicht.
Also Transformation geglückt.
Ja, ich glaube, das Unternehmen ist auf einem wirklich guten Weg.
Diese Kultur des Machens und auch dieses langfristige Machen, also nicht nur Helikopter, Sie haben eben gesagt, wir haben diese DNA des Anstiftens, aber gleichzeitig, so wie man das jetzt hört mit den langlaufenden Projekten, ist das ja nicht nur, wir setzen irgendwo einen Funken ab und verschwinden, sondern man fächert dem Feuer immer weiter Luft zu. Und Sie kommen ja auch aus dem wirtschaftlichen Kontext ursprünglich. Da werden wir nachher auch noch mal mehr zu sprechen. Wie unterscheidet sich denn so eine machende Stiftung zu einem Wirtschaftsunternehmen? Spüren Sie da einen deutlichen Unterschied oder ist es am Ende des Tages doch sehr ähnlich? Weil beide wirklich was machen wollen und ihre Produkte versuchen, an den, ich sag mal, Zeitgeist insofern anzupassen, dass es weiterlaufen kann.
Ja, ich würde sagen, eine Sache, die ähnlich ist oder vielleicht vergleichbar ist, dass in beiden Fällen relativ viel Action ist. Also man kann sich eigentlich nicht leisten, Tage oder Woche lang zu sitzen und nachzudenken. Das ist auch gar nicht unsere Philosophie, sondern wir denken natürlich schon auch nach, aber vor allen Dingen wollen wir dann immer ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Und im Unternehmen ist das natürlich ähnlich. Ein Unterschied ist natürlich, der Wettbewerbsdruck in der Wirtschaft, der ist natürlich viel heftiger. Das Besondere an Stiftungen ist ja, dass sie eigentlich zunächst mal für die Ewigkeit gegründet sind und keinen unmittelbaren Wettbewerbsdruck haben. Also eine Stiftung kann ja eigentlich auch nicht richtig pleite gehen. Sie kann höchstens an Bedeutung verlieren. Aber das kann man eben auch nicht in Zahlen so schnell messen. Das wird man dann nur irgendwann vielleicht feststellen. Aber das ist schon anders. Ja, also in den Unternehmen, wenn sie eine Fehlentscheidung treffen, eine strategische, gehen Arbeitsplätze verloren. Ja, dann ganz konkret, das passiert in Stiftungen erstmal nicht. Wenn sie ein Projekt starten und es ist nicht erfolgreich, passiert erstmal gar nichts, sag ich mal. Also man hat Geld ausgegeben und es hat eben keine Wirkung gehabt. Also man hat im schlimmsten Fall vielleicht Geld verschwendet, aber es passiert ansonsten nichts. Und deswegen muss man sich als Stiftung, glaube ich, das ist auch was Besonderes, man muss sich selber so ein bisschen den Druck machen, am Ball zu bleiben und nicht zu bequem zu werden. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit.
Ich habe mal hier nachgeschaut, Sie haben ja an die 40 Projekte laufen, glaube ich, oder? Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja eine unfassbare Komplexität wahrscheinlich auch. Das ist ja so jonglieren mit 40 Bällen, sage ich mal. Gibt es da irgendwie ein Projekt, was in Ihren Augen, weiß nicht, heraussticht, entweder weil es schon ganz lange läuft oder weil Sie da einen besonders starken Erfolg spüren?
Also die Projekte sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und das liegt einfach daran, dass es uns eben schon so viele Jahrzehnte gibt und die Stiftung einfach immer weiter gewachsen ist und nicht immer alles aufgehört hat, was sie schon mal gemacht hat. Und deswegen gibt es einfach eben diese Projekte, die schon seit vielen Jahren laufen. Ich glaube, Ein Projekt, was ich vielleicht mal rausgreifen kann, ist jetzt tatsächlich der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, weil wir da letztes Jahr auch 50 Jahre Jubiläum gefeiert haben. Und das ist schon ein wirklich sehr erfolgreiches Projekt, weil wir auch ein sehr politisches Projekt, der hat eben, glaube ich, schon sehr, sehr viel getan für einen offenen und kritischen Umgang mit der eigenen Geschichte in Deutschland. Gerade in den 80er Jahren war der auch politisch sehr umstritten, der Wettbewerb, oder gab es sehr viel kontroverse Diskussionen, weil die Vorstellung, dass eben Schülerinnen und Schüler in die Nachbarschaft gehen und dort über die nationalsozialistische Zeit die Menschen befragen, wie war das denn hier in unserem Ort, wer hat eigentlich hier was gemacht, das hat nicht jedem gefallen in den 80er Jahren. Und das war schon, da hat er also wirklich was, glaube ich, eine echte Wirkung gehabt in Deutschland. Und einfach auch durch die vielen Jahrzehnte, in denen wir das Projekt durchgehalten haben, gibt es unglaublich viele Menschen, die daran teilgenommen haben, vielleicht sogar einen Preis gewonnen haben. Also es ist tatsächlich so, wenn ich manchmal in der Schlange stehe und man kommt mit irgendjemandem ins Gespräch, dann sagen die Leute, ach, bei der Körperstiftung, da habe ich mal an so einem Wettbewerb mitgemacht und sogar einen Preis gewonnen. Da ging es, glaube ich, um Geschichte. Und das ist schon, das finde ich schon immer sehr, sehr beeindruckend. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, wir haben um diesen deutschen Geschichtswettbewerb herum mittlerweile in 20 anderen europäischen Ländern auch mit Partnern zusammen solche kleineren und größeren Geschichtswettbewerbe aufgebaut. Das nennt sich U-Story, dieses Netzwerk. Und da nehmen jedes Jahr, ja, ich würde mal sagen, 15.000 Schülerinnen und Schüler teil an diesen Wettbewerben, wo es in diesen ganzen Ländern, Spanien, aber auch Estland und Polen und andere Länder, darum geht, einen offenen Umgang mit der eigenen Geschichte zu pflegen. Wir bringen die dann auch einmal im Jahr zusammen. Jetzt alle natürlich nicht, aber 200 Ausgewählte. Und ich glaube, das ist so, dieses U-Story ist auch eines unserer besten Projekte, die wir haben. Ja.
Mit dem Claim Gesellschaft besser machen, verbindet sich dahinter auch oder dazu dann auch ein Zielbild von einer Gesellschaft, die wirklich gut oder besser ist als der Status quo?
Also auf die ganze Gesellschaft bezogen kann ich Ihnen kein Zielbild geben. Also ich glaube, wir haben dann eben krisenhafte Entwicklungen in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, wo wir sagen, da wollen wir was machen. Aber die gesamte Gesellschaft, als Stiftung stehen wir einfach auf den Grundwerten der freiheitlichen, liberalen Demokratie und Grundgesetzwürde des Menschen, Gewaltenteilung und Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so. Das ist für uns schon wichtig, dass wir da einen Beitrag leisten. Und wir sehen natürlich mit Sorge die Entwicklung, die Sie auch wahrnehmen, sicherlich zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, zunehmende Skepsis der Menschen gegenüber, was kann eigentlich so eine Demokratie leisten? Also nicht nur Politikverdrossenheit, die man ja schon lange hat, sondern tatsächlich auch so eine Distanz zu unserer Demokratie, jetzt nicht in allen Teilen der Gesellschaft, aber doch in einigen Teilen der Gesellschaft. Auch das Thema international Frieden und Sicherheit in Europa ist natürlich ein Thema, was uns jetzt ganz anders nochmal beschäftigt als vielleicht vor 10 Jahren.
Man dachte, das wäre abgehakt, ja, also im positiven Sinne. Jedenfalls hat der Herr Körber ja damals bewiesen, dass er bemerkt hat, dass man diese Dinge halt pflegen muss. Ne? Also ich glaube, viele Leute, also ich bin Baujahr 76, bin so aufgewachsen mit, das ist selbstverständlich und das wird immer so bleiben. Aber aus diesen Projekten spricht ja nun wirklich, dass man das irgendwie verankern muss in der Gesellschaft, dass sich Menschen damit auseinandersetzen müssen und dass man vielleicht hier und da auch mal ein bisschen kitzeln muss, um was zu erreichen. Ich sehe aber auch hier auf der Liste der Projekte total spannend. Deutscher Studienpreis, Code Week, also ne, IT, aber auch sowas wie Respekt im Rat oder Stark im Amt, was ja nun wahrscheinlich eher so auf die kommunalpolitische oder auf die politische Ebene zielt. Wirklich, wirklich ganz ganz bunt gestreut, engagierte Stadt, Netzwerk Außenpolitik, History Forum, das sind wirklich, also ist eine große Breite, aber auf jeden Fall kann man aber den Fokus erkennen. Das zahlt ja alles irgendwie auf eine positive Zukunftsfähigkeit ein.
Ja, also gerade weil Sie die Projekte genannt haben, Respekt im Rat und Stark im Amt, ich glaube, das sind wirklich gute Beiträge zur Stärkung unseres demokratischen Gemeinwesens. Beim Thema Respekt im Rat geht es darum, dass wir mit Kommunen, mit den Stadträten zusammen versuchen, Richtlinien zur Kommunikation im Rat zu erarbeiten, weil dort eben auch der Ton sich ganz stark verändert hat in den letzten 10 Jahren. Das beim Thema Stark im Amt geht es darum, dass wir, da hat der Bundespräsident auch die Schirmherrschaft übernommen. Das ist ein Portal, ein Internetportal, wo wir mit dem Portal kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, die sich bedroht fühlen, und das hat stark zugenommen auch in den letzten 10 Jahren, Hilfestellung anbieten, wo sie eben Hilfestellung finden können, sich austauschen können mit Gleichgesinnten oder anderen Leidensgenossen. Und ich glaube, das sind wichtige Beiträge. Und wir haben jetzt auch eine neue Initiative gestartet. Also wir fokussieren uns da beim Thema Demokratie ganz stark auf die kommunale Ebene. Ja, also Tip O'Neill hat, glaube ich, mal gesagt, der amerikanische Vorsitzender vom Repräsentantenhaus, all politics is local. Also Demokratie beginnt und endet am Ende ja auch auf der kommunalen Ebene. Da sind die Menschen auch am meisten interessiert, sich zu beteiligen. Und da haben wir jetzt einen Fokus gelegt auf ehrenamtliche Amtsträgerinnen und Amtsträger in vor allen Dingen den neuen Bundesländern. Denn das ist eine Gruppe, die oft nicht so im Fokus ist. Das sind eben Menschen, die, ohne dass sie dafür Geld kriegen, sagen, okay, ich mache hier mal den Job des Bürgermeisters und setze mich dann auch allen diesen Dingen aus, die man da als Politiker aushalten muss, ohne dass ich dafür bezahlt werde, hauptamtlich. Und das sind Menschen, ich glaube, denen muss man helfen, weil die am Ende unser Gemeinwesen auch zusammenhalten auf der lokalen Ebene.
Man will sich gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn diese Leute keinen Bock mehr haben, wenn die sagen, es mache ich nicht mehr, das tue ich mir nicht an, was ich, wenn ich so höre, teilweise nachvollziehen kann, aber es ist total traurig und das ist, da wird die Axt wirklich an unsere Gesellschaft gelegt, wenn dieser Trend sich verstärkt. Ja. Gehen Sie eigentlich auch, oder haben Sie irgendwie Kooperationen, also jetzt klar mit dem Bundespräsidenten, habe ich gehört, aber vielleicht auch mit anderen Stiftungen oder so, gibt es da auch Schnittstellen?
Ja, also wir arbeiten viel auch mit anderen Stiftungen und Organisationen zusammen in allen möglichen Projekten. Also wir haben zum Beispiel ein Verbundprojekt, MINT vernetzt nennt sich das. Das wird gefördert vom Bildungsministerium und da geht es darum, in Deutschland die MINT-Fächer, also die außerschulische MINT-Bildung besser zu vernetzen. Und da arbeiten wir in einem Konsortium mit einer Universität, mit dem Stifterverband und anderen zusammen. In solchen Projekten kann man eigentlich nichts erreichen, wenn man ganz alleine unterwegs ist. Denn die Mittel einer Stiftung sind am Ende ja dann doch begrenzt. Und jemand hat mal ausgerechnet, bleiben wir mal beim Thema Bildung, wenn man das ganze Geld nimmt, was Stiftungen in Hamburg für Bildung ausgeben, für Schule und Bildung. Wie lange kann man damit das Schulsystem in Hamburg betreiben? Das kann man genau 3 Tage oder 4 Tage betreiben und dann würden die Schulen zumachen. Also da sieht man schon die Relation. Also
Schüler fänden es gut.
Man kann da schon Akzente setzen und Dinge verändern, aber das ist eben sind schon sehr, sehr dicke Bretter. Und der Staat ist am Ende natürlich die Institution, die Veränderungen dann am Ende umsetzen muss.
Das heißt, Stiftungen sind dann doch nicht der große Hoffnungsträger für gesellschaftliche Themen und, ich sag mal, Stabilität. Ist es der Staat in erster Linie oder also wie würden Sie die Rolle der Stiftung so im gesamtgesellschaftlichen Kontext verorten?
Also ich glaube, Stiftungen sind ja Teil von Zivilgesellschaft und zu einer Demokratie gehört einfach eine lebendige Zivilgesellschaft. Alles auf den Staat zu setzen, das wäre, glaube ich, am Ende ein ziemlich eine traurige Veranstaltung. Und man braucht einfach diese Zivilgesellschaft, wo sich Menschen engagieren, die Lust haben, was zu verändern, zu bewegen. Da gibt es ja ganz viele kleine Organisationen. Gibt ja auch die meisten Stiftungen sind ja ganz klein. Es gibt eben diese wenigen großen Stiftungen, die man dann kennt, aber die meisten Stiftungen sind kleine Stiftungen und davon lebt so ein Gemeinwesen und das ist völlig unverzichtbar, weil sie auch in einer unglaublichen Vielfalt unterwegs sind, diese vielen kleinen und großen Stiftungen und immer in so einem Suchprozess auch, ja, der eine möchte hier was tun und der nächste möchte hier was tun, der nächste möchte hier was tun. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und man kann es nur jedem Land in der Welt wünschen, dass es so eine lebendige Zivilgesellschaft gibt wie in Deutschland.
Ja, das ist ja eigentlich schon eine andere Stoßrichtung als das, was man teilweise auch hört, wo es dann heißt, okay, irgendwie, wir sehen das ja auch, wenn wir auf die Aktienmärkte gucken, oder? Die großen sieben oder so, Magic Seven und Co., also dass wir irgendwie so sehr große Monopole mittlerweile haben, die vielleicht diese Vielfalt eben nicht haben und dass wir teilweise dann die Rufe auch haben, ja, es müsste mehr auch Engagement gebündelt werden, weil es nicht effizient ist. Also diese Vielfalt, die Lebendigkeit, wenn man das jetzt unter Effizienzrastern sieht, könnte man ja auch sagen, ja, dann hat jede Stiftung ihren Wasserkopf und es gibt irgendwie nicht eine klare Linie und so weiter und so fort. Wie begegnen Sie dem?
Also ich finde, man muss ja sich mal anschauen, woher das Geld kommt, das Vermögen kommt im Stiftungsbereich. Das sind ja dann Einzelpersonen oder Familien oder Einzelpersonen, die irgendwann sagen, wir gründen eine Stiftung. Und die müssen aus meiner Sicht, also die entäußern sich ja. Das heißt, die verzichten einfach auf ihr Vermögen. Das steht dann auch für Erben nicht mehr zur Verfügung. Und diese Menschen, die sowas tun für die Gesellschaft, die sagen, ich möchte, dass mein Vermögen für die Gesellschaft eingesetzt wird, also die Erträge aus dem Vermögen, wobei man auch Verbrauchsstiftungen mittlerweile ja realisieren kann, ich möchte, dass das für einen bestimmten Zweck eingesetzt wird und im Rahmen der Abgabenordnung, das ist natürlich reguliert dann, für welche Zwecke man das einsetzen kann. Aber ich finde die Freiheit, den Zweck dann auch so festzulegen, für eine Stifterin oder für einen Stifter muss gegeben sein. Und deswegen braucht es diese Vielfalt und die ist einfach Teil des Ganzen. Und ich kenne die Diskussion und es ist auch richtig, man kann eben manchmal mehr bewirken, wenn man Mittel zusammenlegt. Aber zu sagen, das muss jetzt alles, und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann, dass die Politik wiederum entscheidet oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen entscheiden, wo das Geld jetzt hingeht und was schwerpunktmäßig gemacht wird. Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Das Ganze lebt schon von dieser Dezentralität und der Freiwilligkeit und der Vielfalt. Und trotzdem macht es natürlich Sinn, sich zusammenzuschließen. Und es ist auch gerade jetzt in der Niedrigzinsphase so gewesen, dass viele kleine Stiftungen kaum Erträge erwirtschaften konnten mehr. Und da natürlich der Druck auch sehr groß geworden ist, vielleicht sich mit anderen zusammenzutun, damit man eben noch den Stiftungszweck gut erfüllen kann.
Vielleicht mal eine ketzerische Frage oder eine neugierige Frage in diesem Kontext. Was ist denn für eine Stiftung so eine gute Rendite so auf das Vermögen? Also reden wir da, also klar, das variiert, völlig klar, aber Sie haben wahrscheinlich auch eine Form von Konstanz drin. Reden wir da so von, kann man da so 5% erreichen? Ist das zu hoch oder zu gering gedacht?
Also das kann man, glaube ich, wirklich nicht über einen Kamm scheren, weil es natürlich riesige Unterschiede gibt, wie sie ihr Vermögen anlegen. Also wenn sie gerade kleinere Stiftungen haben oft sehr viel in Anleihen, da können sie natürlich langfristig nicht so hohe Renditen erzielen, wie wenn sie in Sachwerte gehen, Aktien oder Immobilien oder direkte Unternehmensbeteiligung. Ja, ja. Private Equity und solche Geschichten, also da hat man dann natürlich am Ende schon andere Renditen. Deswegen eine Zahl zu nennen, wo man sagt, also eigentlich sollte man das erreichen können als Stiftung, das ist im Prinzip nicht möglich, weil es eben auch sehr stark abhängig ist, wer sind die Akteure in der Stiftung, gibt es einen hauptamtlichen Vorstand, gibt es vielleicht sogar einen Finanzvorstand, in den großen Stiftungen gibt es immer eine Person, die sich damit beschäftigt, hauptamtlich auch, während in den kleinen Stiftungen man oft ehrenamtliche Vorstände haben, die sich natürlich da dann nicht so leicht tun, das Vermögen mit entsprechender Differenzierung und Streuung und verschiedenen Anlageklassen und so anzulegen. Deswegen, da tue ich mich schwer, eine Zahl zu nennen.
Ist Ihre Zahl öffentlich? Also muss eine Stiftung das eigentlich veröffentlichen, wie hoch die Rendite ist?
Nein.
Okay.
Nein, das
dann höre ich jetzt auch auf.
Nein. Das ist auch, das wäre auch wirklich schwierig, weil zum Beispiel in unserem Fall kann man das gar nicht so ohne weiteres ausrechnen, weil wir haben ja diese 100% Beteiligung an der Körber AG, die ist ja nicht am Aktienmarkt notiert. Das heißt, es gibt gar keinen Kurs. Wie soll man da jetzt eine Rendite berechnen? Das ist also wirklich, wäre sehr, sehr schwierig.
Ja, alles klar.
Ich habe eine Frage, die an unsere Diskussion von gerade eben anschließt. Wir haben ja einen starken Zug aktuell zu diesem ganzen Thema Impact Investing oder aber auch das Thema, wie viel wirkt denn jetzt der Euro, der investiert wird von Stiftungen? Ja, das ist ja irgendwie so auch ein Modethema. Wir hatten das hier und da auch schon bei uns im Podcast. Und auf der anderen Seite haben Sie eben von der Vielfalt gesprochen und auch am Anfang von dem Thema, dass eine Stiftung sich schon noch unterscheidet von einem Wirtschaftsbetrieb, weil nicht jede Fehlentscheidung und nicht jedes Stocken in einem Projekt sofort zu großen Konsequenzen führen muss. Und ich finde, das ist ja, also ich verstehe die Diskussion um Impact Investing, bin da auch durchaus auch ein Freund von, und auf der anderen Seite sehe ich das auch als Chance oder als das Alleinstellungsmerkmal von Stiftungen, dass sie eben operieren können, ohne immer auf den Taler achten zu müssen und ohne alles immer unter die Taler-Perspektive zu stellen. Weil was ist Wirkung am Ende des Tages? Man kann ja nicht alles in der Excel-Tabelle pressen. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion rund um Impact-Investing, Wirkungskontrolle und aber auch so diese Ökonomisierung des dritten Sektors?
Also wir sind beim Thema Impact-Investing zurückhaltend, konservativ und trennen konsequent die Sphäre der Vermögensverwaltung von der ideellen Sphäre, also wo wir dann die Gelder ausgeben für unsere Stiftungszwecke. Das heißt, wir versuchen tatsächlich in der Vermögensverwaltung langfristig eine ordentliche Rendite zu erzielen, das Vermögen auch zu erhalten und sogar zu mehren. Stiftungen sind ja mit einer Unendlichkeitsperspektive ausgestattet und können gerade in der Vermögensverwaltung sehr langfristig auch agieren. Aber wir versuchen beide Sphären eben nicht zu vermischen. Das heißt, es geht in der Sphäre der Vermögensverwaltung darum, ordentliche Erträge zu erwirtschaften, nachhaltig zu erwirtschaften, die wir dann im gemeinnützigen Bereich ausgeben können. Die Idee des Impact Investing ist ja, dass man schon bei der Anlage des Vermögens versucht, Stiftungszwecke zu erfüllen. Und das muss jede Stiftung selbst für sich entscheiden, ob das ein guter Weg ist. Wir haben für uns entschieden, dass das kein guter Weg ist, weil es wird eben dann auch sehr, sehr schwierig, wenn Sie dann investieren in irgendein Objekt oder ein Asset, dann zu sagen, was ist denn eigentlich meine Renditeerwartung, was ist das Risiko, wenn es denn dann auch dem guten Zweck dient. Ist dann die Renditeerwartung geringer, weil es ja dem guten Zweck dient? Also das sind schwierige Fragen, die man natürlich beantworten kann, wenn man das unbedingt machen will für sich. Aber ich halte relativ viel davon, beide Sphären getrennt zu halten.
Und okay, das ist spannend. Sie selber verbinden ja in Ihrer Biografie, wenn wir da mal so ein bisschen auch den Blick hinrichten, verbinden Sie ja schon wirtschaftliche Kompetenz und jetzt diesen, ich sag mal, NGO-Bereich oder dieses soziale Engagement. Wo merken Sie denn, dass Sie das gut verbinden können, sage ich jetzt mal, Taler und Taler, also wo das und wirklich so eine Verbindung ist? Und wo merken Sie, Obacht, hier muss ich jetzt schon noch mal gucken, dass ich die Sphäre nicht zu sehr mische und dass ich nicht immer mit der gleichen Logik auf die Dinge schaue?
Und ganz kurz, vielleicht sollten wir einmal ganz noch den Lebenslauf beleuchten. Sie sind ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, in eine wissenschaftliche Karriere gestartet nach Ihrem Studium, waren Dozent, ne, Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte, waren, glaube ich, so ihre Themen. Dann aber Analyst bei der Hypovereinsbank, dann Senior Manager bei PricewaterhouseCoopers und dann aber 2004 zur Körber Stiftung und da seit 2015, glaube ich, ne, im Vorstand. Also Sie haben sozusagen Wissenschaft, Profit, Welt und jetzt Stiftung. Sie bilden das ja alles so ein bisschen ab, ne?
Ja, also mich hat das schon im Studium gereizt. Also ich habe ja Politikwissenschaft studiert, habe aber dann immer schon im Studium freiwillig noch VWL-Vorlesungen belegt, weil mich das einfach interessiert hat. Und deswegen habe ich dann nach der Promotion auch gesagt, ich will einfach die Welt der Wirtschaft jetzt nochmal kennenlernen und bin dann zur Hypovereinsbank damals und PricewaterhouseCoopers, haben Sie ja erwähnt. Insofern ist meine jetzige Rolle und meine Aufgabe im Vorstand der Körberstiftung ist für mich eigentlich ja fast schon ein Traumjob, weil ich eben genau diese beiden Dinge, Taler und Talar, verbinde. Auf der einen Seite bin ich eben fürs Vermögen und für die Erträge verantwortlich, auf der anderen Seite aber auch für inhaltliche Projekte und Projektbereiche der Stiftung. Und das finde ich eine wunderbare Kombination, denn dann weiß ich, für was wir das Geld verdienen. Und gleichzeitig weiß ich, das Geld, was wir ausgeben wollen im gemeinnützigen Bereich, muss erstmal verdient werden. Das wächst ja nicht auf den Bäumen. Das heißt, da gibt es irgendwelche Menschen, die arbeiten wirklich hart, die verkaufen, die bauen Maschinen, die verkaufen Maschinen, die überlegen sich neue Produkte. Und das ist einfach notwendig, damit wir am Ende die finanziellen Ressourcen haben, um unsere gemeinnützige Arbeit, unseren Stiftungszweck zu erfüllen. Und manchmal muss man natürlich dann überlegen, auf welcher Seite bin ich jetzt gerade unterwegs? Ja, bin ich jetzt gerade auf der Seite des CFO unterwegs, wo es natürlich immer darum geht, das Vermögen zusammenzuhalten, zu mehren? Oder bin ich jetzt auf der Seite unterwegs, wo es darum geht, das Geld auszugeben? Aber beides gehört halt zusammen. Das lässt sich eben nicht trennen. Das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Das ist so ein bisschen wie bei der Kirche ja auch. Also die Taler und Talar, die Kirche kann ja vom Glauben der Gläubigen und ihrem eigenen Glauben auch nicht leben. Brauchen auch finanzielle Ressourcen, also Steuereinnahmen oder anderes Vermögen, was Erträge generiert. Und so ist das bei der Stiftung eben am Ende des Tages auch. Und dass ich beides verbinden kann in meiner aktuellen Aufgabe, empfinde ich als großes Privileg.
Gibt es da schmerzhafte Entscheidungen? Man sagt, okay, das wäre jetzt eigentlich in der sozialen Sache das Richtige, was wir hier tun müssten. Und es geht aber nicht. Oder gibt es dann vielleicht auch so Themen, wo man sagt, okay, da macht der CFO jetzt mal beide Augen zu und sagt, das machen wir jetzt aber trotzdem, weil das so wichtig ist und das Geld holen wir uns dann irgendwo anders wieder irgendwann. Können Sie uns da vielleicht so mal reinnehmen? Gibt es da so zwei, drei Ereignisse oder Situationen, wo Sie sagen, da tut es weh oder da ist es gar nicht leicht, dieses Und genau auszutarieren?
Ja, also im Idealfall versucht man natürlich, solche Entscheidungen zu vermeiden. Ja, weil wenn man die ganze Zeit solche Entscheidungen treffen würde in der einen oder anderen Richtung, fehlt es dann doch an der Konstanz. Aber es gibt schon mal solche Momente, wo man dann sagt, also wir müssen jetzt einfach der Ukraine helfen. Und wir sind zwar eine operative Stiftung, aber dann müssen wir jetzt eben auch mal ordentlich spenden an irgendwelche Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten können in der Ukraine. Oder wenn man sagt, okay, wir haben jetzt doch dringenden Handlungsbedarf, vielleicht im Osten Deutschlands, was die Demokratie angeht, dass man sagt, da versuchen wir relativ kurzfristig jetzt den ehrenamtlichen Amtsträgern zu helfen, wo wir vielleicht auch mal ein Budget überziehen. Aber das geht wirklich nur in Ausnahmefällen. Ansonsten versuchen wir eben auch nicht sprunghaft unseren Haushalt zu gestalten, sondern tatsächlich sehr kontinuierlich zu wachsen mit 3-5% pro Jahr. Und in dem Rahmen muss ich das dann auch bewegen. Das muss ja alles berechenbar bleiben und es muss auch finanzierbar bleiben.
Wie managen Sie das intern? Also das haben Sie da Strukturen oder klare Werte, Bilder oder, also dass man nicht sagt, okay, dieses Sprunghafte, dass man das eben nicht ständig hat, sondern nur punktuell, weil man kennt das ja in einem NGO-Umfeld, da sind ja viele Menschen unterwegs mit einem großen Herzen und teilweise reicht halt der Geldbeutel nicht für das, was man sich dann so vorstellt. Gibt es da irgendwie so für sich oder für die Stiftung strategische Leitplanken oder klare Ablaufprozesse, um nicht zu oft in solche Situationen zu kommen wie, jetzt müssen wir da aber doch helfen, weil leider ist ja die Not ziemlich grenzenlos auf der Welt.
Ja, das ist eine interessante Frage und Kurt Körber, unser Stifter, hat darauf eine interessante Antwort gefunden, denn es gibt bei uns zwei Gremien. Es gibt das Kuratorium und den Stiftungsrat. Mhm. Und das Kuratorium ist für die Vermögensverwaltung, für das Vermögen der Stiftung verantwortlich, also das verantwortliche Aufsichtsorgan, und der Stiftungsrat ist das verantwortliche Aufsichtsorgan, wie wir das Geld ausgeben. Und deswegen ist das eben getrennt und letztlich können wir nur das Geld ausgeben, was am Ende eben erwirtschaftet wird. Und das sind eben zwei unterschiedliche Gremien, in denen das verhandelt wird, und dadurch ist da eigentlich eine sehr gute Konstanz sichergestellt.
Ein gutes Spannungsfeld einfach, ne? Also dass Sachen nicht links oder rechts runterfallen, sondern das muss dann so zwischen den Polen irgendwie wahrscheinlich austariert werden öfter mal.
Ja, also es funktioniert bisher wirklich gut bei uns, muss man sagen.
War denn das damals bei Ihnen, als Sie dann die Station bei der Hypovereinsbank und bei PricewaterhouseCoopers hatten, war das dann irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, so ein Drang zu sagen, ich gehe da raus. War das vielleicht sogar von langer Hand geplant, dass sie gesagt haben, das mache ich jetzt, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahre und dann will ich wieder zurück? Also hat es sie irgendwie dann rausgezogen oder rausgetrieben? Wie kann man sich das vorstellen? Weil sie waren ja, ich sag mal so, wenn man jetzt die persönlichen Finanzen betrachtet, wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg. Aber das war dann vielleicht nicht alles?
Also geplant war es nicht, wie so oft im Leben. Eigentlich habe ich mich in der Welt der Wirtschaft ganz wohl gefühlt und ich war da bei PricewaterhouseCoopers, habe ich jetzt auch nicht irgendwelche Pläne oder Wünsche gehabt, mich zu verändern. Und dann kam aber wirklich aus dem Blauen ein Anruf von der Körberstiftung, ob ich schon mal von der Körberstiftung gehört hätte, was ich hatte, und schon mal vom Bergedorfer Gesprächskreis gehört hätte. Dem hatte ich auch schon mal gehört. und ob ich mich dafür interessieren könnte, das Hauptstadtbüro in Berlin aufzubauen mit dem Bergedorfer Gesprächskreis. Und da habe ich mir dann gedacht, Mensch, das ist nochmal eine tolle Chance, meiner Leidenschaft zu frönen, nämlich der internationalen Politik. Und bin dann zur Körberstiftung gegangen, habe dort erstmal 10 Jahre lang in Berlin den Bereich internationale Politik aufgebaut. Und dann eben, das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, 2015 in den Vorstand berufen worden. Aber das war am Ende eine Verkettung von Zufällen, die ich jetzt im Nachhinein auch nachvollziehen kann, wer da wann mit wem geredet hat. Aber das war von meiner Seite jetzt gar nicht so geplant. Aber es hat sich schön gefügt, würde ich sagen.
Es gibt ja aktuell den Trend, dass viele irgendwie auf der Sinnsuche sind und dann sagen, ja, okay, das finde ich jetzt vielleicht hier im kommerziellen Umfeld, zumindest in der Unternehmung, in der ich gerade bin, nicht. Und dann schauen sie, ah, dann müsste ich ja irgendwie in die NGO gehen. Offensichtlich ist es ja bei Ihnen gar nicht unbedingt so gewesen, sondern haben Sie diese Sinnerfüllung tatsächlich dann ja auch im Wirtschaftskontext schon gehabt und gespürt, dass ja irgendwo das Geld herkommen muss, oder?
Ja, also das habe ich auf jeden Fall gelernt bei der Hypo Vereinsbank und bei PwC, dass das Geld irgendwo herkommen muss und wie man auch Geld verdient und welche Mechanismen es da gibt, wie so eine Bank funktioniert oder wie so eine Prüfungsgesellschaft, Beratungsgesellschaft funktioniert, da kriegt man schon ein sehr gutes Bewusstsein dafür, ja, und wie, dass das Geld eben nicht auf den Bäumen wächst, sondern dass da wirklich hart gearbeitet wird, teilweise auch Entscheidungen getroffen werden, die nicht funktionieren, aber es geht eben auch nicht anders. Keiner hat ja die Glaskugel, wo er immer alles schon vorhersagen kann. Und auch dieser Umgang mit Risiko und Flexibilität, agil zu sein, auf sich verändernde Kundenwünsche, Märkte zu reagieren, mit welcher Geschwindigkeit das dann eben manchmal auch passiert, manchmal auch nicht. Das sind ja auch unterschiedlich erfolgreiche Unternehmen. Das fand ich schon sehr, sehr hilfreich und hilft einem sicherlich dann auch als Erfahrung, finde ich jedenfalls, hilft mir das auch im Non-Profit-Bereich. Das ist schon eine gute Erfahrung. Aber es sind schon andere Welten, muss man sagen. Das ist schon eine
andere Welt. Also, dass es andere Welten sind, finde ich schon spannend, weil wir ja bei Thaler und Thaler genau versuchen, diese Welten auch miteinander ins Gespräch zu bringen und zu sagen, okay, was können wir wechselseitig voneinander lernen? Wie ist das für Sie gewesen in Ihrem Wechsel dann aus der Wirtschaft raus? Sie haben gesagt, das ist Ihr Traumjob gewesen. Das macht es natürlich vom Mindset und so weiter auch leichter. Aber wenn Sie jetzt sagen, das sind zwei Welten, vielleicht können Sie erstmal so ein bisschen definieren, was aus Ihrer Sicht vielleicht die Dinge sind, die beiden Welten noch gut voneinander lernen könnten oder wo Sie sich für die Zukunft mehr Gemeinschaft wünschen würden oder wo Sie auch sagen, nee, das ist schon sinnvoll, so dass das zwei verschiedene Welten sind. Also können Sie uns da vielleicht mal mit reinnehmen?
Ja, das ist schon sinnvoll, dass es zwei Welten sind. Das lässt sich ja auch gar nicht verändern, denn es geht ja um völlig unterschiedliche Dinge. Am Ende lässt sich eben das Geldverdienen mit der Ethik auch nicht wirklich trennen, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, also eine Stiftung, Non-Profit-Organisation braucht am Ende ja auch finanzielle Mittel, um zu arbeiten und die müssen irgendwo erwirtschaftet werden. Wenn sie nicht erwirtschaftet werden, kann die Stiftung ihren Stiftungszweck nicht erfüllen. Umgekehrt in der Welt der Wirtschaft, also der Profit-Welt, einfach nur grenzenlose Gewinnmaximierung zu betreiben, funktioniert eben auch nicht mehr. Das haben die meisten Menschen ja auch verstanden mittlerweile. Also wenn ich meine wirtschaftliche Tätigkeit, meine Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste betreibe, dabei die Umwelt zerstöre, Kinder ausbeute oder andere Dinge, dann zerstöre ich letztlich langfristig ja auch die Grundlagen meiner wirtschaftlichen Tätigkeit und also mittlerweile sind alle Unternehmen ja dabei, teilweise gezwungen auch vom Gesetzgeber, aber teilweise auch aus eigenem Antrieb, hier dem Ganzen Grenzen zu setzen. Und ich glaube auch, dass man als Unternehmen gar nicht mehr erfolgreich sein kann im Bereich Recruiting zum Beispiel heutzutage, wenn man nicht auch diese Dinge alle im Blick hat. Das ist einfach wichtig, dass man beispielsweise beim Thema CO2-Footprint und ESG, also Nachhaltigkeitskriterien, dort was zu bieten hat als Unternehmen, weil sonst kriegt man eigentlich in diesem engen Arbeitsmarkt die gut qualifizierten Arbeitskräfte gar nicht mehr. Also es gibt einfach eine Verbindung in beiden Welten.
Und auch der soziale Friede ist ja ein Punkt, der oft nicht so beachtet wird, den man aber auch super zerstören kann, wenn man auf Profitmaximierung geht und der am Ende essentiell ist dafür, dass unsere Gesellschaft samt Wirtschaft so funktioniert.
Genau, man darf nur nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, es ist nicht wichtig, Gewinne zu erwirtschaften. Mhm. Naja, weil klar. dann habe ich eben, werde ich am Ende nicht wettbewerbsfähig sein und werde am Ende auch nicht in der Lage sein, Arbeitsplätze zu behalten, zu schaffen. Das ist eben, da muss man eben immer aufpassen.
Die Diskussion haben wir jetzt im Grunde genommen auch. Also wenn man sich Haushaltsdebatten anschaut oder auch so dieses, was ist jetzt der Mindset auch für Deutschland, ja, muss man weiter wachsen und oder gibt es irgendwie Degrowth-Ansätze? Und ich glaube, da sind wir noch viel in Dialog untereinander, um da den Weg auszutarieren. Also dass man nicht nur das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, sondern dass man jetzt vielleicht auch nicht von der einen Seite auf die andere Seite umkippt vom Pferd, ne? Nur weil man irgendwie vorher einen Rechtsdrall hatte, muss man jetzt nicht einen Linksdrall haben und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist gerade viel Musik drin, das miteinander im Diskurs auszumachen.
Genau, also es gibt auch, was zum Beispiel ganz gefährlich wäre, wenn man sagen würde, ein Unternehmen, was einer Stiftung gehört, das muss ja gar nicht so viel Gewinn machen. Das kann ja auch noch andere Ziele verfolgen. Das wäre, glaube ich, ganz gefährlich. Denn Unternehmen im internationalen Wettbewerb, der ist so super hart. Da muss man einfach so arbeiten können und so, wie man als Unternehmen eben arbeitet und in dem Wettbewerb bestehen. Und dann wird man auch erfolgreich sein. Und dann gibt es auch ordentliche Dividenden und Gewinnausschüttung an eine Stiftung. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine ganz gefährliche Diskussion.
Tobias, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für ein Und, ne? Also da, das ist sozusagen beide Seiten der Medaille hier in diesem Fall sogar eng zusammengeschnürt, ne? Also aneinander gebunden. Der eine kann ohne, obwohl, na gut, die Firma könnte wahrscheinlich ohne die Stiftung, aber will sie nicht. Und auf jeden Fall kann die Stiftung nicht ohne den Erfolg der Firma. Das ist schon wirklich gut gelöst.
Naja, die Firma kann natürlich theoretisch ohne die Stiftung, sie kann ja in einer anderen Eigentümerstruktur, zum Beispiel am Aktienmarkt notieren, arbeiten. Ja. Aber das ist dann natürlich auch ein anderer Schnack, um das mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Wenn es gut funktioniert, ist der große Vorteil eben so eine Win-Win-Situation zwischen Stiftung und Unternehmen, weil wir eben ein sehr langfristig orientierter Gesellschafter sind und ein Unternehmen hat dann eben auch vielleicht mal die Zeit, nicht alle 3 Monate zu reporten, sondern auch langfristig bestimmte Investitionspläne zu verfolgen und Transformation des Unternehmens zu verfolgen, ohne alle 3 Monate berichten zu müssen und den aktuellen Gewinn auszuweisen. Das verändert, glaube ich, schon die Möglichkeiten. Also das kann schon eine echte Win-Win-Situation für beide Seiten sein.
Ich finde den Punkt super spannend. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch nochmal so ein Format, wo man nochmal ausführlicher zu sprechen kann, weil wir ja gerade auch unheimlich viele Nachfolgethemen haben in Unternehmen und dann, wo man auch so überlegt, wie können Konstrukte für die Zukunft aussehen. Ich glaube, auch so eine Wechselseitigkeit ist da schon sehr spannend für beide Seiten, gerade wenn man jetzt nicht immer den Kapitalmarktdruck hat, der nicht unbedingt immer auf effizient aus ist, sondern vielleicht teilweise auch nur auf schnelle Profite und nicht auf die langfristige Vision. Das ist nochmal, glaube ich, ein Thema für sich, was wir vielleicht irgendwann nochmal beleuchten können. Wie ist das denn jetzt für Sie persönlich, als Sie oder jetzt in Ihrer Vorstandsrolle? Gibt es Sachen, die Sie in den letzten Jahren, wo Sie gemerkt haben, okay, Führung in der Stiftungswelt funktioniert anders als im Wirtschaftskontext? Gibt es da vielleicht so 2, 3 Sachen, die Sie gelernt haben im Laufe der letzten Jahre, wo Sie gemerkt haben, okay, Führung in Stiftungen ist ein anderes Spiel?
Also es ist schon anders, insofern als man nicht die harten Kriterien und Zahlen hat, die den Erfolg der eigenen Arbeit beschreiben können. Also im Unternehmen können Sie natürlich ganz klar sagen, das Projekt war profitabler als das, die Investition hat sich so gerechnet, die Investition hat sich so gerechnet, der Bereich A verdient mehr Geld als der Bereich B. Also da hat man relativ harte Kriterien, an denen man entscheiden kann, was funktioniert nicht, wer arbeitet gut als Führungskraft und wer arbeitet vielleicht nicht so gut. Das ist in Stiftungen viel schwieriger, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Projekte haben und wir die Wirkung, den Erfolg, den wir haben, nicht ohne weiteres quantifizieren können. Da gibt es Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, aber es lässt sich eben auch nicht so einfach vergleichen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, bleiben wir bei den Beispielen, die wir vorhin hatten. Der Bergedorfer Gesprächskreis ist erfolgreicher als der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten oder umgekehrt. Das ist einfach nicht möglich. Man kann in beiden Projekten beurteilen, wie laufen die, was ist mal gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und das verändert die Führung schon, weil es eben weicher ein bisschen ist. Ansonsten gibt es natürlich schon, ich finde, so ein paar Kriterien, die einfach in beiden Welten gute Führung ausmachen. Das ist also nicht so, dass man da das Rad in der Non-Profit-Welt wieder neu erfinden muss. Das gute Führung ist eigentlich immer dasselbe.
Sie haben eben ganz spannend den Vergleich aufgemacht. Das passt zur nächsten Frage, die ich stellen wollte, ein bisschen. Und zwar, gibt es eigentlich mal ein Projekt, wo Sie sagen würden, oh Mann, das hat echt nicht geklappt, das ist gescheitert? Und falls ja, konnten Sie da was draus mitnehmen und lernen?
Puh, da muss ich jetzt mal nachdenken. Also, nee, also so ein Projekt, was wirklich gescheitert ist, würde ich sagen, fällt mir jetzt gar nichts ein. Also es gibt immer mal wieder Projekte, die wir beenden, weil wir sagen, das, was wir damit ursprünglich erreichen wollten, haben wir erreicht.
Das ist ja positiv.
Und jetzt geht es aber auch darum, weil wir ja nicht den Haushalt die ganze Zeit so stark steigern können, muss man eben teilweise auch einfach mal den Mut haben, umzuschichten und zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die Mittel, die wir hier eingesetzt haben und setzen sie für was Neues ein. Also so ein Beispiel ist vielleicht, was mir gerade einfällt, wir haben uns vor Jahren, das war noch unter Präsident Trump, sind wir aus Frankreich angesprochen worden, dass Macron so ein Forum für multilaterale Zusammenarbeit gründen möchte in Paris. Das nennt sich Paris Peace Forum. Und da wollten die gerne in dem Gründungsverein, der da das Ganze tragen soll, auch eine deutsche Organisation. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist wirklich eine wichtige Initiative, weil ja in der Zeit so diese ganze Frage multilateraler Zusammenarbeit stark unter Druck geraten ist weltweit. Und das finden wir gut, da steigen wir mit ein. Und dann sind wir da Mitglied geworden, auch in dem Verein, und haben auch mitgeholfen, dieses Paris Peace Forum hochzuziehen. Das ist mittlerweile eine super erfolgreiche Veranstaltung, auch mit einem sehr, sehr ordentlichen Budget. Und da haben wir dann eben nach fünf Jahren haben wir dann gesagt, also Job ist dann. Also wir haben geholfen, das hochzuziehen, aber mittlerweile ist das so stabil und auf so stabilen Füßen, dass wir sagen können, okay, wir waren erfolgreich, wir gehen jetzt wieder raus, das funktioniert jetzt auch ohne uns und die Mittel haben wir dann für was Neues verwendet, ja, und haben damit ein neues Projekt gestartet.
Gut, so soll es ja im Idealfall sogar sein, ne, dass sie wirklich was initiieren, was einen größeren Effekt nach sich zieht und dass man dann irgendwann, so wie Eltern auch, ne, dass man irgendwann sagen kann, toll, dass du groß geworden bist, jetzt schaffst du es alleine von dir. Das ist ja ein schönes
Ziel. Es ist einfach schwierig, Projekte zu beenden. Das ist wirklich schwierig, weil natürlich immer.
Weil das Herz auch dran hängt, ne?
Ja, also selber, vor allen Dingen, wenn sie ordentlich laufen, selber hat man seine Projekte lieb, sag ich mal. Aber auch die anderen Menschen, die von den Projekten profitieren, finden die Projekte ja auch gut. Alle anderen reden ja nicht drüber. Und dann etwas zu beenden, führt immer irgendwie zu Enttäuschung, auch bei den Stakeholdern oft, kann man dann erklären. Aber das ist einfach auch wichtig, dass man ab und an sagt, okay, das beenden wir jetzt, wir fangen was Neues an.
Da kommen wir jetzt zur letzten Frage, Herr Paulsen. Und zwar, die ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Müssen Sie vielleicht auch mal 3 Sekunden drüber nachdenken. Und zwar, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einer ethischen Fragestellung geändert?
Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Die hatten Sie mir ja im Vorfeld auch zugeschickt.
Genau.
Und war klar, dass die schwierigste Frage am Ende kommt. Mir ist tatsächlich keine solche Entscheidung eingefallen. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt das eigentlich? Ähm, ich, ich frage mich, gibt es sowas wie rein ethische Entscheidungen? Denn am Ende des Tages muss man ja immer auch die Frage der Umsetzbarkeit, Realisierbarkeit mitdenken. Und wenn ich mir so auch an meinen beruflichen Kontext denke, gibt es wirklich eine rein ethische Frage, bei der Interessen nicht auch berücksichtigt werden müssen? Da tue ich mich wahnsinnig schwer. Und mir ist tatsächlich nichts eingefallen dazu.
Nee, wahrscheinlich gibt es das auch nicht. Ich denk zum Beispiel an sowas, was jetzt auch öffentlich oder politisch die Frage nach Pazifismus, wo man sagen kann, das ist irgendwie eine ethische Frage oder ethische Leitlinie, die man sich gibt. Ich möchte pazifistisch sein, ich bleibe pazifistisch. Und wir haben es ja erlebt, Angriffskrieg kommt. Ein Tag später gab es einige, die vorher pazifistische Positionen auch ethisch vertreten haben, die dann gesagt haben, ach, eigentlich ist das mit dem Pazifismus dann doch nicht so cool, wenn man ja angegriffen wird, ne? Wo man sich vorher fragen kann, okay, wie bin ich zu meiner pazifistischen Position gekommen, ohne diese Möglichkeit eines Angriffskrieges durchzudenken. Und dann kommt dieser Krieg und dann hat man den Pazifismus aufgegeben. Das werte ich jetzt überhaupt nicht, aber das wäre für mich so etwas, wo ich sagen würde, okay, da hat ein Wechsel stattgefunden. Natürlich ist der abhängig von vielen anderen Sachen, aber das wäre so eine wahrscheinlich, wo man sagt, okay, da habe ich meine Meinung geändert. Vorher war ich Pazifist, jetzt finde ich Waffenlieferung doch gut.
Aufgrund von Kontext.
Ja,
aber dazu ist mir, ich habe tatsächlich so in meiner eigenen Biografie habe ich so einen 180-Grad-Schwenk nicht.
Ja, ist ja auch fein. Ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal, wenn man sagt, ich habe das gemacht. Ist einfach so eine kleine provokante Frage, aber Tobias, wo man einfach mal zum Nachdenken kommt. Ne?
Also du hast gerade, an sich hast du gerade meinen Gedanken dazu zerstört, weil du ein super Beispiel hattest, wo das wirklich auch von einem Tag auf den anderen seine Meinung ändert. Aber ich glaube, dass gerade diese Einstellungswandel, die gehen, glaube ich, oft auch über Jahrzehnte. Das ist selten so, dass man morgens aufwacht und sagt, ich habe meine Meinung geändert, sondern das sind oft ganz, ganz kleine Schritte durch Lebenserfahrung und Co. Deswegen sind das vielleicht auch Sachen, die man auch nur ganz schwer so wahrnimmt oder nur in einer intensiven Rückschau, wo man vielleicht mal auch was aufgeschrieben hat, auf das man sich rückbeziehen kann.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich schon Beispiele, wo Menschen relativ krass so eine 180-Grad-Wendung vollzogen haben. Mir fällt gerade der McNamara ein, amerikanischer Politiker und Verteidigungsminister, der im Vietnamkrieg da so ein absolut harter Hund war, Falke, und der danach zu einer Taube geworden ist, wie man so schön sagt, das gibt es schon, aber in meiner eigenen Biografie habe ich solche harten Kurswechsel bisher nicht feststellen können. Ich habe da nochmal nachgeforscht. Meine Frau ist auch gefragt, genau. Da bin ich relativ stabil und mit viel Kontinuität unterwegs, würde ich sagen.
Ja. Wunderbar, ja, kann man mit werden.
Das darf auch sein. Ja, aber es hat ja zu einer Diskussion beziehungsweise zum Denkprozess geführt. Und
zumindest
ich glaube,
bei uns.
Zumindest bei uns beiden, ja. Und dafür ist die Frage ja auch gedacht, ne, dass man sich das so ein bisschen mal überlegt. Und teilweise merkt man dann auch, dass manche ethischen Sachen dann teilweise doch nicht ganz so in Stein gemeißelt sind. Oder dass man zumindest aufpassen müsste, wenn man das so in Stein meißeln möchte. Dass man dabei dran denkt, okay, habe ich wirklich alle empathischen Situationen berücksichtigt und drüber nachgedacht. Wenn es dazu führt, dann ist doch alles gut. Also ich würde auch sagen, an dieser Stelle vielen Dank für diesen super spannenden Einblick in Ihre Biografie und auch in die Wirkung und in das Handeln und Tun der Stiftung von Ihnen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der Körperstiftung, dessen Vorstand Sie sind. Also finde ich sehr beeindruckend, was da auf die Beine gestellt wird, wie Sie da unterwegs sind, und ja, sehr spannend, einfach mal von Vorstand einer solchen Stiftung das mal mitzubekommen, ja. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen oder sowas, aber.
Genau, das Zeit ist schnell vergangen, finde ich. Also ich kann nur sagen, vielen Dank. Ich habe hab mal wieder was gelernt, ist als Journalist immer mein Anspruch. Insofern sehr interessant. Ich freue mich schon auf Schneiden, dann höre ich es noch ein zweites Mal. Also.
Ja, vielen Dank für das gute Gespräch, und ich finde das auch beeindruckend, was Sie mit Thaler und Thaler aufgebaut haben. Das hatte ich Ihnen ja schon mal gesagt, Herr Siebel, in unserem ersten Gespräch. Das finde ich eine tolle Idee und ein toller Titel. Und ich glaube, da ist schon viel Musik drin.
Ja, vielen Dank. Dann
lassen wir die Musik spielen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, lassen wir die Musik spielen, genau.
Vielen Dank.
Thaler und Thaler, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.